Werte Zuhörerschaft, es ist wieder soweit. Hier ist Folge für Folge der Serienpodcast mit Episode 194. Und heute heißt es Finale. Schauen wir mal. Denn wir beenden heute unseren Deep Dive zur zweiten Staffel von House of the Dragon mit Folge 8. Und mit wem ließ es sich an dieser Stelle natürlich besser streiten, als mit meinem heißgeliebten Freund Goran. Ich grüße dich.
Ich grüße dich auch und ich frage mich gerade, ob ich dir in ein Oho, der Wortspiel reingeplatzt bin.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, irgendwas auf meinem Kopfhörer gehört zu haben. Du bist reingeplatzt, oder?
Ich glaube auch.
Gut, dann hatten wir beide den gleichen Gedanken.
Okay, alles klar. Gut. Also servus, servus Gregor. Hallo Leute.
Das freut mich. Also ich sag mal so, wenn wir beide schon mal synchron sind, bin ich dann an der Stelle guter Dinge, die da kommen mögen. Von daher würde ich sagen, go.
Ach so. Ja, im Endeffekt sehen wir sehr viele Kriegsvorbereitungen. Aegon haut aus der Stadt ab. Aemon versucht, seine Schwester zum Drachenreiten zu bewegen, also zum Kampf mit den Drachen. Rhaenyra kriegt Ärger mit ihren Drachenreitern ein bisschen. Daemon beugt das Knie und wir bereiten uns auf die Schlacht der Gurgel vor. Mehr kann ich nicht erzählen.
Jo, lass ich durchgehen.
Wer sich jetzt wundert, was das war, Leute, also wenn ihr zum ersten Mal zuhört, das war gerade ein...
Die wissen das alle.
Das ist so ein kleine... Es könnte ja sein, dass neue Zuhörerinnen,
ja, gut,
Zuhörer okay. dazu kommen.
Dann mach den Erklärbär, auf geht's.
Okay, der Erklärbär erklärt Folgendes. Oh Mann, das ist ein Start wieder mal. Ja, also wir fassen immer kurz die Folge für den anderen zusammen oder für euch, je nachdem, falls ihr aus irgendeinem Grund zuhört, ohne die Folge gesehen zu haben, was ein wenig komisch wäre. Also in dem Fall bitte kurz Pause machen, eine Stunde House of the Dragon angucken und dann wiederkommen. Dann versteht ihr auch, worüber wir reden. Denn hier wird massiv gespoilert, wer es nicht weiß. Und eingeleitet wird hier nach dem Wrap-up eigentlich immer mit der Frage von mir an Gregor mit: Gregor, wie hat dir die Folge gefallen? Gregor, wie hat dir die Folge gefallen?
Okay, pass auf. Kurz und bündig. Die perfekte vorletzte Folge. Mic drop.
Ja. Kurz und bündig von mir. Ich bin bitter enttäuscht. Mic drop.
Okay, okay, okay. Das heißt, damit reißt du dich, zumindest das, was ich so mitbekommen habe, in die, ich würde mal sagen, 98% aller Zuschauer ein?
Wenn das 98% aller Zuschauerinnen und Zuschauer machen, sagen, ja, dann schon.
Also das, was ich so mitgekriegt habe vom Echo, auf, ich sag mal so, auf diversen Newsportalen, in diversen Rezensionen, über Social Media, so der Grundtenor ist, wie habe ich heute so schön gelesen? Underwhelmingly. So, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, von daher, mein Gefühl sagt wirklich, die Mehrheit ist so, hä? Wie jetzt? Das soll ein Staffelfinale gewesen sein?
Kannst du mir das Wort nochmal sagen? Under was?
Underwhelmingly.
Ah,
underwhelmed.
Okay.
Overwhelmed and ja, underwhelmed.
Ja, ja. Okay. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, bevor wir ins Detail gehen, ich muss mich auch zügeln. Ich bin auch froh, dass es ein Tag zwischen Angucken der Folge und jetzt unsere Aufzeichnung liegt. Ich bin einerseits natürlich enttäuscht, weil ich die große Schlacht erwartet habe und ich mir sicher war, dass die große Schlacht kommt. Mhm. Also die Schlacht an der Gurgel, was ich jetzt so gelesen habe, heißt sie ja im Volksmund bereits. Und natürlich dann ist man enttäuscht, weil es halt nicht in Erwartung spricht. Aber das könnte ich tatsächlich sogar noch verknusen, gerade weil du auch gesagt hast, das ist eigentlich eine sehr gute Vorbereitungs- und Aufbaufolge, wenn man sich das so anschaut. Mich stört tatsächlich ein anderer Aspekt noch zusätzlich und tatsächlich sogar mehr, würde ich jetzt behaupten. Und der hat was mit der Erzählgeschwindigkeit zu tun. Und da bin ich einfach überhaupt nicht glücklich mit dieser Folge und mit Blick darauf auch nicht mit den letzten Folgen.
Das heißt, hast du jetzt rückblickend so ein bisschen die Meinung der letzten Folgen nochmal, ich würde mal sagen, revidiert? Weil, sag mal, die letzten Folgen hast du dazu ja nichts gesagt. Oder hast du einfach nur nichts gesagt? Ja, aber ist schon immer so vernommen.
es war ja für uns ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Schlacht, die epochale Aufbereitung, der Klimax, bla bla, immer in der vorletzten Folge der Staffel kommt. Dann kam das nicht, dann haben wir uns getröstet damit, dass es in der nächsten Folge kommt. Und dann kam es wieder nicht. Und deswegen, ja, dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, was haben die jetzt aufgebaut? Was passiert denn da jetzt? Mit dem Wissen, dass die ja quasi keine, oh Gott, mir fällt jetzt nur das englische Wort aus, keine Auflösung dieser Spannung geschafft habe in der letzten Folge der Staffel, sondern es in eine neue Staffel tragen, die erst nächstes Jahr wohl frühestens erscheint.
Auf keinen Fall.
Angeblich hätte das, oder habe ich das jetzt?
Early next year in production. Habe ich heute gelesen.
Ein Production. Ah ja, okay. Na gut, dann sind wir bei 2026.
Was nächstes Jahr kommt, ist hier, ach, wie heißt das hier? Night of the Seven Kingdoms. Also quasi nochmal so ein Spin-off oder sowas.
Darüber können wir gerne noch reden. Aber dann bin ich eben entweder einer ungründlichen Recherche auf den Leim gegangen. Ich hätte irgendwo gelesen, dass George Martin behauptet hätte, es würde 2025 weitergehen. Vielleicht hat er gemeint mit dem Kosmos Game of Thrones und eben mit dieser Story. Und okay, gut, dann auf jeden Fall so oder so, der Zeitabstand ist enorm für das, was sie jetzt aufgebaut haben.
Ja.
Und jetzt ist das aber nicht, vom Gefühl her ist das nicht so wie damals, als Jon Snow von seinen Nachtbrüdern niedergestochen wird und alle denken, what the F? Und du denkst, ich will, dass es weitergeht und es geht halt nicht weiter, weil man muss eine Staffel warten. Also es ist nicht dieses Cliffhanger-Ende, sondern es ist dieses, ich habe jetzt den Kaugummi so lange gezogen, bis er sich gespannt hat und jetzt ziehe ich ihn noch ein Stück weiter. Und um in der Metapher zu bleiben, ich habe das Gefühl, der Kaugummi ist für mich gerissen.
Okay.
Vielleicht muss ich es, glaube ich, plastischer machen, also oder greifbarer machen. Nimm das Thema, wen könnte Alicent.
Ja.
Die fällt mir jetzt als erstes ein.
Ja.
Wir haben in der ersten Folge oder was die zweite, ich weiß nicht, dieses zweite, glaube ich, muss es gewesen sein, dieses geheime Treffen von Alicent und Rhaenyra. Dieses, wie können wir den Krieg verhindern? Und dann kommt diese Erkenntnis, wo es gibt keinen Weg, den Krieg zu verhindern. Das war auf Augenhöhe.
Ja.
Dann entwickelt sich die Story, sie ziehen so in die Länge, sie bauen dann in der letzten Folge, also über die ganze Staffel hinweg diesen Machtverlust von Alicent auf, diesen Erkenntnisgewinn, dass sie jetzt einfach doch nichts zu sagen hat, dass ihre Söhne da einfach nicht das sind, was sie sich erhofft hat und nicht und ihre Entscheidung sieht für sie in einen Krieg zu provozieren, vielleicht die falsche war. Dadurch kommt sie in die Zweifel und dann kommt sie ins Hadern und jetzt kommt sie zu der Erkenntnis, dass sie, darüber können wir auch diskutieren, ob das eine sinnvolle Erkenntnis ist und ob das nachvollziehbar ist, aber sie ziehen so lange in die Länge, dass dann jetzt wieder dieses zweite Geheimtreffen am Ende der Staffel quasi so ein Rückfall auf diese Szene sein soll und von der Gewichtung her, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, haben die Serienmacher das so aufgebaut, als wäre das, als hätte sich ein Kreis geschlossen. Also es wären quasi die zwei Protagonisten wieder an derselben Stelle angelangt und das wäre eine runde Sache. Aber jetzt hat sich diese Entwicklung gerade bei, also erstmal total konträr entwickelt. Also Rhaenyra wächst über ihre Probleme hinaus und wird dann zu Anführerin, Drachenreiter etc. ist gerade auf dem Höhepunkt ihrer Macht und so weiter. Alicent ist unten. Also ob sie das jetzt so aufbauen wollten, also quasi dieses Gefälle dann so auseinanderziehen wollen. Ja, aber im Dialog sind sie plötzlich nicht mehr auf Augenhöhe. Was auch rauskommt. Und jetzt als Zuhörer, jetzt komme ich zu dem Punkt, auf den ich hinaus will. Alles andere ist ja Absicht und bewusst gemacht. Aber zumindest ging es mir so. Ich bin oft in dem Bereich, wo mir Punkt egal ist, was Alicent sagt. Mich interessieren ihre Motive nicht mehr, was sie danach machen will, wie sie da hingekommen ist und was aus ihr wird. Habe ich ja schon gesagt, ne. Der einzige Punkt, der mich interessiert, ist dieses, okay, hat sie, also wird dieser Verrat, ist der realisierbar? Ist der nachvollziehbar? Ist der glaubwürdig? und nimmt einen Rhaenyra an. Mhm. Aber das ist jetzt nur so dieses, okay, wie entwickelt sich die Story weiter? Aber der Charakter, der Alicent, der hat sich einfach völlig, also oder diese Szene hat sich zu lang entwickelt. Und jetzt kommt der Punkt. Das hast du auf der einen Seite. Du hast diesen Charakter, der sich für mich so wie Kaugummi entwickelt hat. Zum Schlechten. Die Beziehung ist nicht nachvollziehbar. Weil, und jetzt ist das der Punkt, weil sie andererseits sehr oft die Handlung und die Charakterentwicklung so straffen, dass du das Gefühl hast, du hast sie gar nicht mitbekommen. Und das ist vielleicht sogar noch eine ganz andere Person oder du musst jetzt einfach mal einen Zeitsprung in Kauf nehmen oder sowas. Also beispielsweise auch diesen Alterungssprung bei der Darsteller. Sowas hast du dann dabei. Und gleichzeitig hast du dann dieses Langatmige bei der Entwicklung. Und das ist so unstimmig, finde ich. Das passt alles nicht zusammen. Nimm die Drachenreiter. Du hast jetzt fast was 6 Folgen gehabt, wo sie das langsam so sehen. Okay, hier ist jemand, der könnte einen Drachen reiten. Dann wären sie in der letzten Folge Drachenreiter. Zack, bumm. Jetzt sind sie Drachenreiter. Jetzt sind sie schon im Training. Innerhalb von einer Folge. Also 6 Folgen von, ich wusste gar nicht, dass es sie gibt, zu, jetzt haben sie alle einen Drachen. Zu, jetzt sind sie bereit, in Krieg zu ziehen, oder zumindest werden sie es in der nächsten Folge sein.
Ja, stimmt, weil ganz am Ende legen die ja alle Kettenhemden an, ne? Das ist so, mein Stichpunkt heißt da so, prepare for battle.
Genau. Und gleichzeitig haben sie aber schon diese Charakterentwicklung angedeutet, die wir schon letzte Woche diskutiert hatten, wo ich aber andere Charakter auf die falschen Pferde gesetzt habe, dass die vielleicht doch irgendwie die Seite wechseln werden. Und das geht so unfassbar schnell, finde ich, an der Stelle. Also dieses langsam entwickeln und dann bum, 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 bum. Mhm. Das ist so auffällig bei dem Charakter. Oder, wie könnte ich jetzt noch, wer fällt mir jetzt auf die Schnelle ein? Den Lannister. Tywin? Keine Ahnung, den werde ich mir nicht merken.
Welchen? Den in Essos?
Ja, genau.
Thieland oder Thailand.
Ja, der Lannister halt.
okay.
Aber auch so dieses immer eine Randnotiz, wenn da noch, wenn überhaupt, keine Ahnung, noch so ein Joke an der Seite, so kleine Running Gag über die Serie hinweg. Und auf einen Schlag ist er nahezu, also in einer Folge sowas wie ein Hauptprotagonist.
Mhm.
Überhaupt nicht aufgebaut. Also woher kommt das jetzt auf einmal?
Mhm. Ja, vermutlich, weil sie festgestellt haben, dass, vermutlich, weil das der Plan war, am Ende soweit alles vorbereitet zu haben, so wie sie es jetzt gemacht haben. Aber ich sag mal so, wenn du das weißt, weißt du, dann teilst du den Kuchen doch in gleichmäßige Stücke. Mhm. Und machst nicht erstmal kleine Stücke und ganz am Ende machst du große Stücke. Also, ja, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Warum das dann so schnell ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weißt du, wen oder was ich noch dazu zählen würde?
Wen?
Daemon in Harrenhal.
Das ist ein anderer Punkt. Also, ich überlege gerade, ob ich darauf eingehen kann, ohne gleich auf den Hauptkritikpunkt zu stoßen. Ich versuch mein Glück. Ja, weiß ich nicht. Also da bin ich eher nicht geneigt, dir recht zu geben, weil sie haben ja diesen inneren Konflikt ja bei ihm ja schon angedeutet in den ersten Folgen. Also es ist klar, dass er mit der Hybris nach Harrenhal fliegt. Und einerseits eben diesen Coinflip in Richtung, also Münzwurf in Richtung Wahnsinn wahrscheinlich erlegen wird.
Ja.
Aber gleichzeitig waren ja diese Visionen ja auch immer so mit Hinterfragen oder diese Figur der Alice ist immer wieder aufgetaucht und hat ihn gefordert und hinterfragt. Also da waren schon so Yin und Yang dabei, Licht und Schatten, was sein Charakter angeht.
Okay.
Also,
aber am Ende geht's ja trotzdem schnell. Kriegt eine Vision und sagt, Rhaenyra, ich steh dir bei.
Er gezweifelt hat er schon letzte Folge.
Sicher?
Ja. Er hat schon letzte Folge gezweifelt. Ich weiß nicht mehr, woran ich es ausmache. Lag es an der Diskussion im Vorfeld mit Tully oder lag es an der Erkenntnis, dass er hier nichts gewinnen wird, wenn er sich nicht auch mal demütig zeigt? Aber ich hatte, also ich kann es jetzt gerade nicht greifen, woran ich das festmache, aber zumindest hatte ich den Eindruck, dass in der letzten Folge ihn schon ein bisschen so, oder war es seine Diskussion mit Alice?
Okay.
Die war ja auch schon letzte Folge so, dass sie ihn schon darauf vorbereitet hat für diese Erkenntnis. Das war es, glaube ich, tatsächlich. Aber generell ist auch demütiger gezeigt worden. Er ist auch, er musste Opfer bringen und er hat auch dann ja auch mal kurz akzeptiert, dass er eben nur als Lord oder Königin Gemahl, so rum, die Armee bekommt und nicht als König, wie er es ja ursprünglich wollte. Und er hat es ja auch akzeptiert, so nach dem Motto.
Okay.
Und auch ein König wird sich niemals zwingen lassen, oder ein richtiger König lässt sich nicht von einem Vasallen dazu überreden, dass er den Scharfrichter spielt, den Scharfrichter, so rum. Also so sehe ich das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt überzeugen konnte damit. Aber den Part würde ich nicht als übereilt darstellen.
Okay.
Ich frage mich eher, ob die Gewichtung dieses Kniefalls, ob die hoch genug, groß genug, oder ob die Serienmacher die nicht übermäßig oder bewertet haben. Das ist vielleicht das Richtige.
Das heißt, du meinst, die haben da mehr reingesteckt, als es eigentlich ist?
Es ist die Frage für mich.
Naja, ich sag mal so. Ich würde sagen, nein.
Okay.
Obwohl. Nein, ich bleib dabei. Ich sag bei nein, weil überleg mal, was wir die letzten Folgen bei uns auch hier diskutiert haben. Wir haben ja darüber diskutiert, dass Daemon gerade auch mit dem Thema, ja, nenn mich König und nicht irgendwie Königin Gemahl oder sowas, dass der eine dritte Front aufgemacht hat.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich sag mal, dadurch, dass er jetzt sein Knie, also dass er vor Rhaenyra kniet, legt dieses Kapitel ja quasi wirklich mit einem Fingerschnipp ad acta. Es gibt keine dritte Front mehr. Es gibt nur noch zwei Fronten. Grün gegen Schwarz. Also wenn du überlegst, was wir da bisher von, ja, drei Fronten und Bub, überleg mal an meine Prognose letzte Woche, was ich darauf beschworen habe. Und du hast ja auch Gedanken gemacht, so von wegen, ja, und dann erst hier Grün gegen Schwarz und dann wird sich Daemon dann in einem, unbeobachteten Moment, würde er sich dann doch irgendwie noch gegen Team Schwarz stellen, um Rhaenyra dann quasi seinerseits wiederum vom Thron zu stoßen. Ist alles ad acta. Mit dieser einen Geste ist alles ad acta. Also von daher finde ich, das hat schon eine Gewichtung und es ist nicht, die machen es nicht größer als es ist, weil es ist zumindest für mich auch ein großes Ding, dass Rhaenyra dann jetzt quasi zum Beispiel auch drachentechnisch dann jetzt auch wieder plus eins ist und das nicht gerade auch mit einem unbedeuteten Drachen und natürlich auch Landstreitmachtmäßig nochmal plus, also mehr als plus eins, wenn du verstehst, ist. Also von daher finde ich das nicht ganz unerheblich. Ja,
muss ich dir recht geben. Wahrscheinlich ist mein zweiter Kritikpunkt an diesem Handlungsstrang eher der mich da so in der Wahrnehmung trübt. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Oder anders gefragt, wie hat denn dir die letzte Vision von Daemon
gefallen? Oh mein Gott. Ich habe Fragen.
Gut.
Also ist ja schon, also boah, schwierige Antwort, muss ich sagen. Ich pendle so ein bisschen zwischen what the fuck, was steckt denn da alles drin? Also ich, weil Daemon hat ja in dem Moment einfach mal die komplette Zukunft gesehen, bis inklusive Game of Thrones Staffel 8. Hat natürlich auch ein bisschen noch was zu seiner Zukunft gesehen, mitunter. Dann ist ja zum Beispiel das Thema Helena als, ich sag jetzt einfach mal so salopp, als dreieugiger Rabe. Also da war schon viel drin, aber gerade auch mit diesem ganzen Forecast, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das einfach, also es ist natürlich auch ein Goodie für die alteingesessenen Game of Thrones Gucker, dass da natürlich auch Game of Thrones mit drin war, aber natürlich alles unter dem Deckmantel, dass Daemon jetzt halt die komplette Zukunft gesehen hat. Ne? Nachtkönig, White Walkers und so weiter. Daenerys war drin mit ihren drei Drachen, also im Prinzip auch die Zukunft der Targaryens hat er gesehen. Und ich sag mal, am Ende des Tages hat ihn das natürlich dann ja auch dazu bewogen, vor Rhaenyra auf die Knie zu gehen, weil er gesagt hat, also das, was wir hier machen, ist eigentlich Kindergarten, da kommt was, was viel, viel schlimmer ist und wir müssen da vereint reingehen. Von daher hat mir das dann schon getaugt, aber es ist schon brutal umfangreich und ich meine, ich lasse die Hälfte schon wieder weg, weil an all das, was ich da heute schon zu gehört und gesehen habe, was da und wer da alles mit drinsteckt, um Gottes Willen, da können wir wahrscheinlich die nächste halbe Stunde können wir wahrscheinlich nur mit dieser einen Vision füllen.
Ah, sehr gut, weil ich habe da meine Hausaufgaben nicht gemacht und das würde ich gern wissen, aber bevor wir darauf eingehen, ich bin noch im Rant, möchte ich den Punkt noch.
Alles gut.
Also ich hatte tatsächlich Probleme mit der Szene.
Okay, weil?
Mit dieser Vision. Ich fand es sehr schade. Weil sie bauen Game of Thrones hier auf. Okay, es ist eine Vorgeschichte. Wir wissen im Endeffekt ja wirklich alle, wie es ausgeht. Also wer jetzt House of the Dragon anschaut und Game of Thrones nicht gesehen hat, der wird mir zu einer sehr seltenen Spezies gehören, würde ich jetzt behaupten.
Soll es geben,
wenn ich mich kurz geben. Hakt in die Tastaturen, falls ich mich täusche. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Und dann frage ich mich schon, ob du dir als Serienmacher wirklich einen Gefallen an der Stelle gemacht hast, getan hast, dass du diese Vision so aufgebaut hast, wie du sie aufgebaut hast. Mit sehr vielen Szenen aus der Serie und gleichzeitig eben diesen Aspekt mit reinbringst, so dass diese Vision von der eigentlichen Hauptstory so gewichtig ist, dass einer der wichtigsten Protagonisten der zweiten Staffel und auch der ersten Staffel komplett seinen Charakter ändert oder seine Motivation verändert. Und dann frage ich mich halt schon, wie viel ist denn jetzt diese Serie oder diese Story, wie er selber sagt, überhaupt noch wert?
Du meinst den Kampf um den Thron?
Ja, genau.
Sag mal, von seiner Seite her würde ich mal behaupten, gar nicht mehr. Mhm. Oder ist es Mittel zum Zweck? Weil er sagt ja, das ist ja der Grund, warum er dann ja auch das Knie beugt dann vor Rhaenyra, weil er sagt ja, warte, ich hab's mir sogar aufgeschrieben, ich habe mir so das Zitat aufgeschrieben, oder? Verdammte Axt, scheiße, wo hab ich's? Fuck. Genau, wir brauchen jemanden, der uns eint. Und vielleicht ist dann einfach nur der sprichwörtliche, weiß ich nicht, also aus seiner Sicht jetzt im Prinzip der Game of Thrones, weil das, was die ja machen, ist ja in dem Sinne jetzt auch ja Game of Thrones, also quasi das Spiel um den Thron, einfach Mittel zum Zweck, dass er sagt, okay, es geht quasi nur über dich und es geht nur über dich, wenn du auf dem Thron sitzt und meinetwegen die sieben Königslande einst, so dass wir uns im Prinzip vorbereiten können auf das, was dann später mal kommen wird, weil Winter is coming. Dann ist es von seiner Seite her aus vielleicht einfach nur Mittel zum Zweck, würde ich sagen.
Ja, okay, dann gebe ich dir recht, aber ich glaube, ich habe meinen Kritikpunkt nicht richtig rübergebracht.
Okay.
Mich stört nicht, dass er diese Erkenntnis hat.
Ach so, du meinst jetzt für den Zuschauer oder was?
Genau, mich stört, wie sie uns präsentiert wurde, weil letzten Endes ist das jetzt nichts anderes, also auch von der Erzählung, die reine Story ist nur eine Vorgeschichte. Wir wissen, es ist ein Prequel.
Ja,
aber
das war ja klar.
Aber jetzt baut es ja nur auf für die Serie auf. Es ist quasi die Vorgeschichte zur Hauptgeschichte. Nicht eine eigene Geschichte
in diesem so. Kosmos. Weil sie quasi jetzt mit dieser Vision, ich sag jetzt mal, den Schulterschluss zu Game of Thrones gebracht haben. Also einen direkten Schulterschluss.
Genau, und auch die Hauptstory so höher werden.
Ach so.
Innerhalb der Story.
Du hast quasi Angst, dass ab jetzt quasi alles unter dem Deckmantel Winter is Coming läuft.
Zumindest von Seiten der Schwarzen. Ich meine, wir hatten das Thema ja schon, wie ist der Papa von Rhaenyra?
Viserys.
Dass der das ja schon ihr gesteckt hat, ja. und sie hat die Vision auch selber aufgegriffen und hat sie ihrem Sohn auch erzählt und so weiter und so fort.
Ja.
Aber das ist ja da kann man ja immer noch von Familiengeheimnis reden. Aber jetzt, dass sie so halt so aufbauen, dass sie halt auch noch die Szenen, also man sieht den original Nachtkönig aus der Serie. Man sieht, ich weiß nicht, ob es die echte Daenerys ist oder ob es eine Schauspielerin ist und die Szene so nachgestellt wurde.
Es war täuschend echt.
Es war täuschend echt. Weiß nicht, also ein paar Szenen konnte ich tatsächlich jetzt nicht zuordnen, ob es welcher dreieugige Rabe dann immer zu sehen war, aber das wirst du mir ja gleich privat mal erzählen. Aber ich hatte halt wirklich das Gefühl, das ist halt jetzt wirklich so dieses aus der Hauptserie rausgenommen und das macht so gefühlt die Vorserie zu einer Nebenserie.
Ich glaube, da gehst du ein bisschen weit. Ich glaube, das ist dein persönliches Problem an der Stelle. Weil die Serie hat danach ja im Prinzip, na gut, ich meine, auf der anderen Seite, wann ist Damon aufs Knie gefallen und was ist danach noch passiert? Ich guck mal kurz, weil ich habe heute mitgetextet wie ein Weltmeister. Na gut, da kommt nur noch das klärende Gespräch zwischen Ellen und Corlys. Und dann das Gespräch zwischen Alicent und Rhaenyra. Das heißt, so viel ist da eigentlich gar nicht mehr passiert. Weil, ja, aber also Rhaenyra hat ja dann jetzt nicht alles stehen und liegen gelassen und gesagt hat, oh, Winter's coming, auf zur Weißen Mauer. Das hat sie ja nicht gemacht. Also vielleicht ist es nur deine persönliche Angst, dass das Thema jetzt aus Game of Thrones quasi House of the Dragon übernimmt. Weil für Rhaenyra ist das momentan immer noch ein Spiel um den Thron. Also ihr geht es immer noch darum, das merkt man ja auch aus dem Gespräch mit Alicent heraus, es geht ihr immer noch darum, auf dem Thron zu landen. Also wie gesagt, sie lässt ja jetzt nicht alles stehen und liegen, nur um gen Norden zu ziehen und irgendwie sich da abzusichern oder Vorbereitungen zu treffen oder sowas. Also ist halt die Frage, wie sie damit dann in Staffel 3 umgehen, wie präsent das Thema in Staffel 3 ist. Aber für mich persönlich sage ich jetzt einfach, okay, Damon hat jetzt endlich in Harrenhal seine finale Vision bekommen, gibt die dritte Front auf und das, was er da gesehen hat, ist der Anlass für ihn, sich Rhaenyra anzuschließen. That's it. Das heißt, wir werden die restlichen, die beiden finalen zwei Staffeln, wird es dann nur noch um irgendwie, weiß ich nicht, wie schafft es Rhaenyra auf den Thron gehen. Also ich glaube, das Thema Winter is Coming wird keine so präsente Rolle mehr spielen. Es wird vielleicht hier und da nochmal auftauchen, weil Damon hat den Shit immerhin gesehen. Er hat es ja Rhaenyra auch gesagt. Aber ich stand jetzt nicht davon aus, dass das zum Hauptthema wird. Da mache ich mir Stand jetzt keine Sorgen drum.
Nee, das glaube ich auch nicht. Die Sorge habe ich nicht. Aber ich fühle mich jetzt als Serien sehr.
Ja.
Bisschen veräppelt.
Warum?
Nimm zum Beispiel die Wortwahl. Also erst einmal auf diese ganz krasse Fanservice mit den Szenen, dann die Wortwahl, dann spricht er plötzlich auch im Slogan der Starks, Winter is coming. Aber dann auch diese Vision von Helena, das alles ist nur eine Geschichte und du kennst deine Rolle, akzeptier deine Rolle. Das ist so dieses, wir erzählen ja eigentlich die Hauptgeschichte und das ist jetzt die Vorgeschichte und das ist halt einfach passiert, damit die Hauptgeschichte passieren kann. Und der Protagonist weiß das jetzt sogar. Hä? Also muss das so dargestellt werden? So dieses on the nose sagen die Amis dazu. Dieses wirklich hier den Hund mit der Schnauze in die Kacke tunken, damit er kapiert, was das Problem ist. Musste das so dargestellt werden? Hätte man das nicht irgendwie dezenter machen können? Steht die Serie nicht stabil genug da, dass man auf sowas verzichten kann?
Okay.
Weißt du, was ich meine? Das ist auch das, was mich auch bei den ganzen Star Wars Neuinstallationen stört, dass man einfach nicht sagt, ich erzähle meine eigene Geschichte in diesem Kosmos.
Okay.
Man kann ja hier und da einen Fanservice machen, man kann ja hier und da auch mal irgendwie einen Fanliebling wieder reinbringen in irgendeiner Form oder auf die Geschichte referenzieren oder wie auch immer. Aber kann die Geschichte nicht ohne das auskommen? Also im Sinne von, also dieses wirklich ganz bestimmte Bauteile zu nehmen und wieder einzubauen.
Das heißt, dann geht es ja quasi darum, dass House of the Dragon jetzt an der Stelle als eigenständige Serie verwässert wird, weil sie
genau,
es im Prinzip nicht schaffen, ohne ein Thema aus der alles überspannenden oder alles überwiegenden Mutterserie auszukommen.
Danke, das ist genau der Punkt, weil, wie gesagt, okay, das eine ist es, auf dieselbe Lore, dieselbe quasi diese Prophezeiung zu reiten, weil das ist ja, dass sich das durchzieht über Jahrhunderte, ist ja fein, aber dass man dann trotzdem auch nicht diese Bildschirmsprache so wählen muss, die Wortsprache, also genau, ich muss es nicht nochmal wiederholen, du hast das auf den Punkt gebracht. Okay. Das ist das, was mich stört.
Okay, verstehe.
Immer noch mein Problem, oder? Dich stört's nicht.
Stand jetzt nicht.
Okay.
Stand
okay,
jetzt nee, nicht, fein. Aber wo ich dir dann beipflichten muss, also oh, ich merke gerade, es krummelt ein wenig in mir, weil wenn du dich dran erinnern kannst, wie wir uns letzte, oder ich vielleicht im Speziellen, in der ersten Staffel aufgeregt habe, dass sich diese Serie nicht genug emanzipiert, weil sie übernimmt ja schon die Intro-Musik. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen so Signature-Move, aber Leute, emanzipiert euch doch. Und speziell auch in Staffel 1 haben sie ja sogar die Art des Intros übernommen. Jetzt haben sie sich in der zweiten Staffel schon emanzipiert, indem sie zwar immer noch die gleiche Musik nutzen, aber das Ding ist halt einfach zu sehr Gassenhauer und Schlager, als dass sie das weglassen können. Okay, kann ich verstehen. Jetzt haben sie schon ein eigenes Intro. Und jetzt flechten sie da doch wieder Themen aus der Mutterserie mit ein. Ich sag mal, Stand jetzt stört es mich noch nicht, aber ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass es mich noch stören wird, wenn sie es in den nächsten zwei Staffeln noch weiter und noch tiefer thematisieren würden. Weil, wie gesagt, für mich ist es momentan einfach nur erstmal Mittel zum Zweck, dass Daemon kniet, okay, fertig, ad acta gelegt. Für mich ist das Stand jetzt noch nicht so wild, aber wenn es dann halt wirklich anfängt, auch die Handlung zu ändern und zu manipulieren in den beiden finalen Staffeln, ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch ein Problem mitbekomme.
Okay, gut. Gut. Lass mal so stehen. Also ich überhöre jetzt tatsächlich die Anzahl der Staffeln, die du gerade erwähnt hast, weil da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen.
Ich habe den Forbes-Artikel vor mir, mein Freund.
Ja, sehr gut. Kannst du mir auch gleich schicken, dann würde ich in die Shownotes packen. Aber ich würde gerne doch auf dieses Thema Vision reiten. Du hast ja gesagt, du hast recherchiert, du hast da ein bisschen was rausgeschrieben.
Ich habe null rausgeschrieben.
Ach so, oder... Naja, bei deinem Monster Brain kannst du uns ja auch sagen, was du da noch im Kopf hast. Welche Szene, also ich habe jetzt, klar, ganz, ganz eindeutig bei der Vision, ist ja Daenerys mit den Drachen bei der Geburt quasi, die Drachengeburt, wo sie aus den Eiern schlüpfen und sie im Feuer da verbrennen sollte eigentlich, aber dann eben mit den drei Drachen, die Wiedergeburt als Mutter der Drachen und so weiter, die ist ganz eindeutig. Wir haben den dreieugigen Raben wiedergesehen. Mhm. Wir haben den Nachtkönig gesehen, seine Armee gesehen, wie sie auf die Mauer zugeht. Mhm. Wir haben Rhaegal, glaube ich, gesehen, also den Eisdrachen letzten Endes, wie er da liegt. Wir haben noch eine Szene gesehen, die ich nicht deuten konnte, wo er ins Wasser schreitet. Das ist für mich alles relativ eindeutig gewesen. Aber du hast ja gesagt, es gab etliche Sachen, die sie im Internet auseinandergenommen haben, was da an Spoilern, Hidden Gems und so weiter versteckt war.
Ja, ich glaube, du hast schon sehr, 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 sehr viel aufgezählt. Ich sag mal so, also das, was ich zumindest jetzt auch bei den anderen so mitgekriegt habe, gerade dieses, keine Ahnung, ob das Rhaegal war, also irgendwie die Leute sinnieren wohl noch darüber, welcher tote Drache denn da gezeigt wurde. Ich glaube, da ging es, also nicht nur ich glaube das, sondern andere haben das auch so gesehen, da ging es darum, einfach im Prinzip das zu zeigen, was in Zukunft passieren wird. Weil zum Beispiel durch den Tanz der Drachen werden halt die Drachen bis auf die drei Eier der Daenerys, die werden halt einfach von der Bildschirmfläche verschwinden. Und dieser eine tote Drache, den man da sieht, steht quasi stellvertretend für das Sterben der Drachen, durch oder im Tanz der Drachen. sondern siehst du natürlich da jemanden durchlaufen, das ist Damon, der quasi in die Pfütze tritt, natürlich dann hinfällt und dann platsch landet er im Wasser. Jetzt kann man natürlich sagen, hat Damon an der Stelle seinen eigenen Tod gesehen? Ist das ein Spoiler für Staffel 3 und Staffel 4?
Mhm.
Schauen wir mal. Ansonsten, was noch thematisiert wurde, ist, als Damon mit Alice Strom da zu dem Baum geht, dann sieht man ja kurz am Baum, sieht man ja ein Wesen, ne?
Ja.
Wenn du dich dran erinnern kannst. So, boah, jetzt muss ich, boah, ob ich das noch zusammenkriege, weil ich habe das Video von Sebastian gesehen, kann ich dir auch schicken, kannst du auch gerne in die Shownotes hauen. Der fasst das nochmal wunderbar zusammen, hat das natürlich auch wieder wie immer wunderbar recherchiert. Aber Spoiler vor diesem Video, es gibt Querverweise mit dem Buch. Das heißt, wer gar nichts wissen will, sollte dieses Video nicht schauen. Es geht auch darum, wie sehr speziell dieses Staffelfinale das Buch verlässt. Nur, dass ihr es hier mal gehört habt. So, weiter geht's. Also, dieses grüne Wesen am Baum, die irgendwelche Hirschgeweihe tragen, die dann zum Beispiel, wie das auf der Insel der Gesichter, bliblablo, da bin ich ausgestiegen, war mir zu viel. Dann siehst du ja am Baum, siehst du ja einen Typen mit einem Fleck auf der Wange und ich glaube weißem Haar, wenn du dich dunkel dran erinnern kannst.
Gerade nicht, nein.
Ich glaube, damit beginnt die Vision sogar. Pass auf, das ist, oh, der hat sogar einen Namen. Blimmerman, Bloodman, scheiße. Das ist der Typ, der in Game of Thrones in dem Baum sitzt. Als, wie heißt der kleine Stark-Junge? Der auch ein dreijähriger Rabe oder der so ein Tier, der so ein Tierdompteur ist.
Bran.
Genau, der in diesem Baum sitzt, als Bran da auf der Suche ist. Das ist gespielt von Max Sydow.
Der dreijährige Rabe, wie hieß denn der?
Du weißt, ja, also der hat irgendeinen Namen, wird vom Sebastian auch genannt. Also das ist der Typ, der dann quasi, jetzt kann man natürlich sagen, ha, toll, der nächste Querverweis auf Game of Thrones.
Ja.
Dass der Typ quasi in Jung da jetzt irgendwie gezeigt wird, der dann später in diesem Baum sitzt. Ansonsten hast du, glaube ich, den Rest hast du, glaube ich, schon erwähnt, was ich natürlich interessant finde, weil in dieser Vision, ich sag mal so, die hat ja so einen leichten verlängerten Arm nach King's Landing, nämlich zu Helena.
Mhm.
Weil Helena spricht ja in dieser Vision zu Damon. Ist Helena jetzt auch ein dreäugiger Rabe? Hing dieses ganze Visionsspiel, hing da Helena mit drin? Hat Helena die Gedanken von Damon manipuliert? Und das nächste, dann kommt ja auch noch Aemond dazu. Nächster großer Spoiler, weil sie sagt, Aemond, du wirst verschluckt werden, und zwar vom God's Eye. Und God's Eye ist ein See bei Harrenhal. So, und wo will er zumindest hinfliegen? Nach Harrenhal. So, ist das jetzt ein Spoiler, dass Aemond in der dritten Staffel auf dem Weg oder beim Kampf um Harrenhal ertrinkt in diesem komischen See? Egal, es ging ja um die Vision von Damon, also ich glaube, das ist das, was mir noch zusätzlich eingefallen ist, weil du hast dann doch schon sehr, 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 sehr viel aufgelistet. Also wie gesagt, wer da mehr und tiefer abgleiten möchte, dem sei das Video von Sebastian von Filmstarts empfohlen, aber an der Stelle Spoiler, falls ihr das ganze Video sehen wollt, da ist auch viel Buch mit drin und Abgleich zwischen Buch und Serie und wie sich jetzt das Staffelfinale vom Buch entfernt hat. Also wie gesagt, ihr seid an der Stelle ein zweites Mal gewarnt. Von daher beschwert euch nicht. Übrigens, Fun Fact, weißt du, wer in diesem, kann man das noch zur Vision zählen? Doch, ich sag's jetzt einfach. Weißt du, wer in dieser Vision und in diesem Visionsdrumherum ein Cameo hat?
George Martin selber.
Richtig. In welcher Form?
Als Gesicht des Wehrbaums.
Sehr gut. war er wohl auch schon letzte Woche. Also letzte Woche hatte er auch schon ein Gesicht, der Baum. Also es war schon letzte Woche, aber dieses Mal hat man ihn ja wirklich gesehen und Damon hat den Baum ja dann auch angefasst. An der Stelle, kleiner Fun Fact, George R. R. Martin, also der Typ, der den ganzen Mist geschrieben hat, feiert einen indirekten Cameo, indem man sein Gesicht in einen Baum schnitzt. Daumen hoch.
Ja, das stimmt. Ich bin immer noch am Rätseln. Also ich so gesehen, alles richtig, was du sagst. Ich frage mich tatsächlich, ob der letzte Satz von dir, was die Vision von Helena angeht, nicht doch korrigiert werden müsste aus meiner Sicht. Weil ich glaube schon, dass es zusammenhängt. Denn wir sehen ja, dass Helena, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Wir sagen immer Helena, aber jetzt muss ich überlegen. Auch Rhaenyra sagt in dieser Folge Helena. Weil Helena wird mit AE geschrieben, deswegen sagt sie dann nicht halt Helena, wie wenn es mit E in der Mitte geschrieben wird, sondern sie sagt dann Helena. Aber eine Minute später sagt sie wieder Helena. Also keine Ahnung. Ja, dann sag einfach, was du willst.
Okay.
Die Schwester von Aemond und Aegon. Besser?
Nee, weil tatsächlich wäre schon, glaube ich, ich glaube, es ist wichtig, wer sie ist. Also abgesehen davon, wir wissen nicht, welche Rolle sie hat, aber sie wird uns ja geschildert als so eine Mischung aus geistig schwach.
Ja, okay.
Und gleichzeitig aber irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ob autistisch, also sowas, so, vielleicht ist geistig schwach falsch, aber so geistig woanders, das ist vielleicht.
Ja, okay, ja.
Das ist das richtigere Wort. Mhm. Und dann aber in so Momenten wie eben in dem, wo sie mit Aemond auf dem Balkon spricht, doch sehr, sehr rigoros und sehr, sehr überzeugend. So ein bisschen Seherin-mäßig. Und da frage ich mich tatsächlich so, ist sie vielleicht tatsächlich selbst der dreieugige Rabe oder ein Vorgänger?
Ja, ich würde mal sagen, genau das wird durch die Vision angedeutet, ja. Also bei mir in meinem Mitschrieb, ich habe mir aufgeschrieben, hier, ne, hier, ich habe einfach nur das Wichtigste so, weil die Bildfolge in der Vision war ja auch brutal schnell. Ich habe einfach nur aufgeschrieben, Nachtkönig, Daenerys und dann dreieugiger Rabe Helena in einem Anstrich. Also für mich ist sie eine.
Und dann macht das Ganze rückblickend doch ein ganz anderes Geschmäckle auf. Weil dann ist es kein, also dann könnte es sein, sagen wir es mal so, dass das, was Daemon da hatte, teilweise gar keine Vision war, sondern eine Art Gespräch.
Ja.
Und dann war das nicht die Vision, die ihn überzeugt hat, sondern tatsächlich Helena, die ihn auf eine Mission geschickt hat.
Deswegen meinte ich ja eben, deswegen, ich habe auch aufgeschrieben, hat sie ihn in Anführungsstrichelchen die ganze Zeit gesteuert an der Stelle? Also einfach über diese, wieder in Anführungsstrichelchen, Visionen, also über diesen Austausch? Kann schon sein, oder? Also für mich erwirkt das jetzt zumindest den Eindruck. Weil sie sagt ja auch, du weißt, was du zu tun hast. Also sie nimmt ja quasi direkten Kontakt in dieser finalen Vision mit ihm auf und zeigt sich an der Stelle oder, oh Gottes Willen, jetzt fängt mir nur das Englische an.
Sie zeigt sich uns eigentlich tatsächlich damit.
Oder ja, sie zeigt auch sich irgendwie uns damit, ja, aber sie revealt sich ja quasi, sie gibt sich zu erkennen und sagt, du weißt, was du zu tun hast. So nach dem Thema, also, habe ich dir den Weg vorgegeben, jetzt siehst du das Finale und du weißt, was du zu tun hast. Und also ich würde schon sagen, dass sie ihn beeinflusst hat. Also wie gesagt, so hat es für mich gewirkt, ja. Und ich meine, ich sag mal so, die Intention oder das Ganze macht für mich auch Sinn, weil sie ja, ich sag jetzt mal, ähnlich einem Oscar Tully in der letzten Folge ja auch Eier beweist, indem sie ihrem, ich sag mal, immer mehr abdriftenden, aktuell herrschenden Bruder Aemond sagt, ich bin Team Aegon. Ich bin nicht auf deiner Seite. Ich bin Team Aegon. Der wird auf einem hölzernen Thron sitzen. Okay, schauen wir mal, was das ist. Und sie spricht der Aemond gegenüber auch dann quasi seine Todesvision aus. Und das macht dann in dem Sinne dann schon Sinn, dass sie sich dann quasi in Aemonds Gegner gedanklich einklingt, um ihn zu steuern, zu manipulieren, wie auch immer, weil sie dann im Prinzip ihre eigenen Ziele mitverfolgt, ja. Und auf einmal ist die Frau dann doch nicht mehr so, wie hast du es genannt, geistig nicht anwesend, wie man die ganze Zeit vielleicht das Gedanken, also einen Eindruck hatte, dass da mehr dahinter steckt. Vielleicht sogar viel mehr.
Naja, aber genau, also vollkommen richtig. Die Frage ist halt, was sind das, was bringt das mit sich? Also die Frage stellt sich mir jetzt zumindest. Also wenn sie ihn steuert, dann hat sie ja
gesteuert hat. Ich glaube, jetzt wird sie das nicht mehr tun.
Naja gut, vielleicht ist steuern dann das falsche Wort, aber sie hat ihn jetzt auf den Weg geschickt.
Ja, okay, ja.
Du weißt, was du zu tun hast. Spiel deinen Teil in der Geschichte. Ist das jetzt so, sollen uns das jetzt einfach so sagen, okay, das ist jetzt so ein Thema wie zum Beispiel bei Avengers Endgame, dieses einmal in 6 Milliarden Versionen geht es gut aus und nur wenn das und das passiert, dann wird es gut ausgehen. Und deswegen muss jetzt das passieren
nein.
Und irgendwann.
Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, naja, dass sie das bis auf einen Nanometer steuern kann, so Dr. Strange-mäßig.
Aber dann frage ich dich konkret. Glaubst du, dass Damon jetzt mit dem Glauben, mit der Überzeugung an den Tag geht, dass Rhaenyra auf den eisernen Thron kommt und dann wird alles gut? So im Abstrakten, das ist das Einzige, was ich machen muss?
Ja.
Und mit alles gut meine ich, diese Vision, die ich hatte, die wird da nicht eintreten?
So weit würde ich vielleicht nicht gehen. Ich würde vielleicht so weit gehen zu sagen, wenn Rhaenyra auf dem Thron sitzt, haben wir eventuell eine Chance, dass es nicht eintritt. Aber sitzt Rhaenyra nicht auf dem Thron, dann wird genau das passieren, was ich sehe. Ich meine, wir wissen ja eigentlich, dass genau das passieren wird. Aber zumindest das, was ihm Angst macht. Ja, Winter is coming.
Okay, du hast ja die Vision von den Drachen geschildert. Ich bin davon ausgegangen, dass es der Drache ist, also einer von den zwei Drachen von Daenerys, die stirbt.
Okay.
Ja, der stirbt. Und du sagst, die Fanbasis war sich, meint, es ist ein metaphorischer Drache, was ja auch sein kann.
Also zumindest das, was ich gesehen habe, sah alles sehr nach Rätseln aus.
Ja, war vielleicht habe ich mich auch vom Setting ablenken lassen. Wir hatten Siebte Nacht, König mit seiner Armee, davor den dreieckigen Raben. Und dann sieht man eben auch gleich diesen toten Drachen mit einer Kamerafahrt, wenn ich mich recht entsinne. Und dann sieht man schon, wie Damon durch dieses Leichenfeld läuft und dann in den See fällt. Jetzt könnte man natürlich interpretieren, das ist jetzt alles dieselbe Schlacht. Und Damon ist da der Fremdkörper und fällt da in den See. Oder es ist gar nicht, also schon der Moment, wo wir die Armee der Untoten sieht, ist der quasi der letzte, oder ist der Cut und dann ist der Drache in einer anderen Zeitepoche, vielleicht ist es tatsächlich ein Schlachtfeld bei Harrenhal, aber dann frage ich mich, warum es ein Drache ist, den man nicht wiedererkennt. Oder ist es ein Drache, den man wiedererkennt? Also ich habe ihn jetzt nicht wiedererkannt. Es war auf jeden Fall nicht Syrax, es war nicht Caraxes, es war nicht.
Er sah ein bisschen, also ich weiß nicht, vielleicht war er auch einfach nur angeschienen oder sowas von Feuer oder so. Er wirkte etwas rötlich und ich habe jetzt das Aussehen, also ich habe jetzt nicht das Aussehen aller Drachen parat, aber der Einzige, der eigentlich so für mich immer so ein bisschen rötlich gewirkt hat oder ziemlich rötlich war für mich Syrax.
Caraxes. Syrax nicht so gelblich?
Keine Ahnung.
Also Damons Drache ist rot. Der Blutwurm.
Damons Drache ist rot. Echt? Steckt da rot mit drin?
Ich glaube sogar, das ist die Hauptfarbe.
Echt? Ich dachte immer, Syrax wäre hauptsächlich rot.
Bei Syrax bin ich mir nicht sicher, welche Farbe er hat. Aber grünes oder gelb oder sowas. Aber also rot ist, kann auch rot sein. Aber dann nicht so ein krasses Rot wie von Damons Drachen. Weil das ist ja der Blutwurm. Weil er so schlangenmäßig ist, so vom Körper, von der Körpergestalt, aber eben auch diese rote Farbe hat.
Ach so.
Vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber
also, pass auf, im Moment des Guckens konnte ich keinen mir bekannten Drachen ausmachen, was aber natürlich daran lag, dass ich nicht alle Drachen parat habe.
Gut, wir kennen ja auch noch nicht alle Drachen.
So, das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, genau.
Gut, aber nehmen wir an, es ist ein symbolischer Drache und Daemon sieht, dass alle Drachen sterben. Er sieht das, weiß er ja auch, dass wie dieser Tanz der Drachen ausgehen muss.
Ja.
War.
Also, dass der Tanz der Drachen nicht Friede, Freude, Eierkuchen ausgeht, das sollte auch Daemon bekannt sein, ne?
Ja, ich frage mich halt, warum er es aus dieser Vision dann, wenn das jetzt so gemeint ist, auch wirklich erkennt, dass Rhaenyra die einzige Option ist. Also, liegt es daran, jetzt muss ich zugeben, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie der Tanz der Drachen ausgeht, ob Rhaenyra letzten Endes auf dem Thron landet oder ob es einer ihrer Nachfolger ist. Also im Sinne von, wenn der Bürgerkrieg zu Ende ist. Mhm. Also sehen wir quasi in dieser Vision diese Aussage versteckt, Daenerys ist die Tochter, die Urenkelin von Rhaenyras oder und deswegen muss Rhaenyra überleben oder was sehen wir in dieser Szene? Weil da bin ich mir nicht ganz sicher, was uns die Szene dann sonst somit sagen will. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube eben nicht, dass Daemon erkennt, wie alles ausgeht. Ich glaube, dass ihn oder weiß, wie alles ausgeht. Ich glaube, dass ihn Helena in der Situation einfach nur einen Bruchteil der Informationen gibt, aber er dann auch gleichzeitig weiß, dass das, was er gesehen hat, die Wahrheit ist. Aber
ja, ich glaube auch nicht, dass der alles zusammenspinnen kann. Das nicht. Und zumindest ausgehend davon, wie er sich zumindest danach äußert, das, was er halt mitnimmt, ist Winter is coming. Er geht ja nicht zu Rhaenyra und sagt, alle Drachen werden sterben. Aber ich habe eine Targaryen mit silbernem Haar gesehen und drei Drachen. Das ist ja nicht das, was er Rhaenyra erzählt. Was er mitnimmt, ist Winter is coming und es gibt einen größeren, einen übergeordneten Feind. Also ich gebe dir recht, er hat Fragmente gesehen, er hält das vielleicht dann auch für wahr, aber was das für jeden Einzelnen bedeutet und wie das zusammenhängt, das glaube ich nicht, dass er das stricken konnte aus den paar Fragmenten, die er gesehen hat. So weit würde ich nicht gehen.
Und deswegen stelle ich mir halt die Frage, was will denn Helena, wenn sie der Dreieckige Rabe ist, denn jetzt erreichen? Also wenn sie Daemon dahingehend manipuliert, dass er auf Rhaenyra zugeht, dass die Entwicklung der Geschichte sich so entfaltet, wie sie weiß, weil sie ja anders. Es ist zumindest in den Büchern ist es, also ich rede jetzt von den Game of Thrones Büchern, also das Lied von Eis und Feuer, ist es ja in Fankreisen eine sehr gehypte Theorie, die in der Serie wahrscheinlich auch bestätigt wurde, dass der dreieugige Rabe oder wer auch immer das dann in der Serie, in der Buchserie wird, im Falle der TV-Serie war es ja Bran, dass der ja quasi auch in die Vergangenheit gereist ist. Wir erinnern uns an die Szene mit Hodor.
Ja.
Hold the Door. Mhm. Weil er ja quasi in Hodor gesprungen ist, um ihn darum zu bitten, die Tür zu halten, aber gleichzeitig auch in die Vergangenheitsform von Hodor gesprungen ist und da irgendwie so eine Schleife im Kopf entstanden ist und der die ganze Zeit nur noch Hold the Door genuschelt hat, aber so zusammengenuschelt, dass das Hodor dabei rauskam. Und in Fankreisen ist ja dann auch die Theorie, dass der wahnsinnige König, ich überlege gerade, welcher war es denn? Das ist der Papa von Daenerys, der Mad King. Wer war es denn?
Aerys der Zweite.
Wie? Aerys, genau.
Aerys der Zweite.
Aerys, genau. Danke. Der hat ja dann auch zum Schluss nur gemurmelt, burn them all.
Mhm.
Und seine Feuermeister da, die dieses grüne Feuer da hatten, dieses Wildfeuer hatten, die haben dann den Verstatten verfackeln die ganze Stadt ab. Und Jaime Lannister hat das da dann zum Anlass genommen, ihn aufzuhalten, weil er ihn also wahnsinnig ertappt hat. Aber auch da ist in Fankreisen eigentlich schon als gesichert festgehalten, dass da wahrscheinlich auch gerade Bran in seinen Kopf gesprungen ist und ihn beeinflusst hat. Und Wenn jetzt der dreieugige Rabe / Bran die ganze Zeit durch die Gegend springt und die Leute im Kopf durcheinander bringt, also es da keinen Zeitpunkt gibt, wo er keinen Einfluss hat, hat das dann der dreieugige Rabe in seiner vorherigen Inkarnation oder Inkarnation auch so gemacht? Und ist das jetzt ein Langzeitplan, der aus der Retrospektive gemacht wird? Also sitzt jetzt überspitzt gesehen, sehen wir, damit beende ich diese Diskussion, aus meiner Sicht zumindest, sehen wir jetzt zum Schluss in Staffel 4 vielleicht einen Bran, der mit Helena zusammensitzt und den Plan schmiedet. Also in irgendeiner wilden Vision natürlich. Oder so eine Szene halt, wo man eben andeutet, diese ganze Handlung, die sie da in Gang setzt, im Nachgang zu Game of Thrones erst beschlossen wird und ausgerollt wird, weil wir dann so einen Aspekt wie Zeitreise ja durchaus haben jetzt.
Virtuelle Zeitreise meinst du?
Ja, virtuelle. Ja, im Prinzip ja egal, wenn der dreieugige Rabe ja die Vergangenheit verändern kann.
Mhm.
Oder verändert hat, das ist ja das Zeitreise-Dilemma, dann ist halt auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt haben sich denn die Ereignisse so geändert, dass sie so sind, wie sie sind.
Hm.
Also dann kommt ja dieser Gehirnknoten rein, dass man halt eben sagt, okay, vielleicht, wenn Bran das erst nach der letzten Szene in Game of Thrones anstoßt, weil er dann mit Helena, seiner Vorgängerin, in irgendeinem VR-Room hockt und sich unterhält mit VR-Brillen auf dem Kopf, weißt du, was ich, also überspitzt gesagt. Und er sagt zu ihr, du musst das und das machen, dann wird's halt tricky.
Mhm.
Okay, ich merke schon, ich vergaloppiere mich gerade ein bisschen.
Kann schon sein. Die Frage ist natürlich, willst du das? Weil eben vor einer halben Stunde hast du noch angemuckert, dass das House of the Dragon für dich jetzt im Prinzip verwässert und nur noch ein Spielfall von Game of Thrones ist. Und jetzt dichtest du Bran in Staffel 4?
Das meine ich ja damit. Dass ich sage nicht, dass ich das will. Ich sage, dass das...
Aber es klang fast so.
Vielleicht, ich habe mich, glaube ich, eher so in meine Schlussfolgerungen gerade so vergaloppiert, dass das ein bisschen enthusiastischer sich anhörte, als es mich stimmen würde, wenn ich es tatsächlich sehen würde. Also zusammengefasst, ich wünsche mir natürlich eine komplett eigenständige, auf eigenen Füßen laufende Serie, die erzählerisch so gut gemacht ist, dass einige kleine Hinweise auf die Mutterserie nett sind, aber mehr auch nicht.
Okay.
Dann bin ich zufrieden mit der Serie, weil ich brauche nicht quasi die Vorgeschichte oder den Assist seitens House of Dragon, damit ich Game of Thrones besser finde.
Ja, verstehe.
Okay. Gut. jetzt haben wir die Deadline, die Zeitmarke überschritten, in der wir gesagt haben, so, wir wollen eigentlich zum Ende kommen. Und ich glaube, wir haben nicht einmal inhaltlich irgendwie über die Folge geredet. Mhm. Also so, was wir gesehen haben.
Mhm.
Doch, ein bisschen über die Vision haben wir geredet.
Mhm.
Aber.
Den Gedanken hatte ich auch die ganze Zeit. Gedanklich habe ich mir schon gesagt, Goran, hast du auch mal auf den Tacho geguckt, weil wir reden seit einer Stunde über ein Thema.
Zwei eigentlich.
Anderthalb.
anders gefragt, wie viele Punkte hast du auf deiner Liste?
Willst du mich verarschen? Das fragst du mich jetzt, nachdem eine Stunde rum ist.
Offensichtlich tue ich das ja. Zählst du gerade oder gehst du gerade so in dein inneres Wusa?
Durchatmen, ja. Ich wünschte, ich hätte vier Ohrläppchen, die ich gleichzeitig reiben kann, um wieder runterzukommen. Also ich sag mal so, trotz dessen, wir haben ja jetzt beide schon festgehalten, es ist nicht das große Finale, was wir uns versprochen haben. Vielleicht haben wir an der Stelle noch einfach zu viel reininterpretiert, keine Ahnung, oder waren vielleicht von Folge, was war's, 4, ja, Mid-Season-Finale, glaube ich, waren wir vielleicht ein Stückchen zu angetan und haben die Erwartungen dann an der Stelle vielleicht fürs Finale ein wenig zu hoch gehängt. Weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde nichtsdestotrotz, es ist ja trotzdem was passiert. Es ist natürlich alles in Vorbereitung auf die dritte Staffel, in der dann vermeintlich das passiert, was wir in dieses Finale rein verortet haben.
Die Schlacht der Gurgel.
So. Und da finde ich ja zumindest schon mal interessant, dass jetzt so jede Partei, ich meine, jede Partei entwickelt sich ja dann, ne, trotzdem. Zum Beispiel die Schwarzen, jetzt hast du Daemon als Front, fällt weg. Du gewinnst Daemon und sein Drachen. Du gewinnst die Landarmee der Flusslande. Das ist ja schon mal ein Plus eins, ne? Oder zumindest schon mal ein großes Plus, ja, für Team Schwarz. Auf der anderen Seite, also nicht auf der anderen Seite, was wir zusätzlich sehen, ist ja zum Beispiel eine Reyna, die Schafsdieb findet. Ja, da kann man ja schon mal vom ersten Kontakt sprechen. So, bedeutet das jetzt, Rhaenyra hat Drachen Nummer 8 am Start? Also schwingt sich Rhaena direkt in Folge 1, Staffel 3 auf den Rücken eines Schafsdieb, fliegt damit nach Dragonstone und sagt, hallo Mama, hier bin ich und guck mal, was ich mitgebracht habe.
Naja, wenn ich da kurz, ich habe ja so wenig geredet in dieser Episode, von daher erlaube ich mir kurz nochmal was zu sagen.
Ja.
Das Schöne ist ja, Gregor, wir können ja einfach uns die letzte Folge, also unsere letzte Episode anhören. Denn im Prinzip haben wir in der letzten Episode nichts anderes gemacht, als die Schlacht an der Gurgel quasi zu vorherzusagen, also wie sich es entwickeln wird, was die Folgen sein werden. Und mit wenigen Ausnahmen hat sich nichts geändert. Also wir haben 2, 3 Faktoren, die jetzt neu sind.
Ja.
Wo ich nicht weiß, ob sie wirklich einen Einfluss auf die Schlacht an der Gurgel haben.
Ich denke schon.
Das sind, okay, von was, welche meinst du da? Also ich rede jetzt von Aegon, der die Stadt verlässt.
Das wird, glaube ich, so in der Form keinen Einfluss haben.
Otto Hightower, der irgendwo in Gefangenschaft ist.
Das wird vielleicht, stand jetzt, auch noch keinen Einfluss haben.
Dann.
Aber was wir zum Beispiel sehen, ist, du hast ja schon angesprochen, Thailand oder Thailand oder wie auch immer, Lannister.
Ja, stimmt, ja.
Sichert sich die Gefolgschaft der Triarchie, die jetzt gegen Corlys und die Blockade zu Felde ziehen. Das ist, ich habe keine Ahnung, was die Triarchie alles in die Waagschale schmeißt, aber für mich. Hat das in dieser Folge durchaus den Eindruck gemacht, dass das ernstzunehmend ist. Das heißt, da wird es durchaus eine steife Brise für Corlys und seine Schiffe geben an der Stelle. So, der Punkt. Dann, was wir ganz am Ende gesehen haben, interessanter Fakt, ich sag mal so, wer im Prinzip, war ganz am Ende im Prinzip, ich habe es ja vorhin schon genannt, so Prepare for Battle, man sieht ja diverse Häuser marschieren. Man sieht im Prinzip Lannister 1, also das müsste dann Tywin Lannister sein, der im Rat sitzt, den sieht man marschieren. Dann sieht man die Starks marschieren, aber das war ja schon klar, weil das haben wir in der allerersten Folge schon gesehen, dass Jacaerys hier den Bund mit den Starks an der Weißen Mauer gesucht hat und sich im Prinzip deren Treue ja zumindest schon mal gesichert hat. Was aber auch interessant ist, Haus Hohenturm marschiert, inklusive Drache. Ja, also ich meine, Rhaenyra hat es ja auch nochmal thematisiert, so von wegen, ja, Tessarion spielt eigentlich keine Rolle, weil der ist ja gefühlt gerade gestern erstmal geschlupft. Dafür war der aber verhältnismäßig groß. Also ich weiß ja nicht, wachsen Drachen genauso schnell wie Katzen? So nach dem Thema einmal nicht hingeguckt. Erwachsen, okay. Auf alle Fälle, Daeron fliegt Tessarion über dem Heer der Hohenturms. Interessant, wie gesagt, dem so ein bisschen konträr gegenüber ist natürlich, was man sieht, Otto ist im Knast. So, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja zwischendrin schon mal gehört, dass die Hohen Turms, ich sag mal in dem Sinne, an zwei Fronten kämpfen. Einmal Alicent und die Grünen, so mehr oder weniger unterstützen. Aber die haben auch noch eine zweite Front aufgemacht, wo Otto sich mit beschäftigen muss. Jetzt ist die Frage, ist Otto an dieser zweiten Front gefangen genommen worden? Vielleicht. Ja? Ist aber zum Beispiel ein Otto Hohen Turm vielleicht auch von einem Laris entführt worden, der ja von Aemond den Auftrag bekommen hat, ihm Otto Hohenturm als Hand zu besorgen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, oder ich bin der Meinung, in Laris Gesicht abgelesen zu haben, dass er davon nur mäßig begeistert war. Und vielleicht hat er ja seinen Konkurrenten einfach mir nichts, dir nichts abzweigen lassen. Ne, einfach mal so in den, in den Raum gestellt. Dann hast du natürlich gesagt, Laris und Aegon fliehen am Ende. Mhm. Ist natürlich jetzt die Frage, damit funktioniert der Deal zwischen Rhaenyra und Alicent nicht mehr. Ne? Weil Alicent hat ja in dem abschließenden Gespräch mit den beiden hat Alicent ihren Sohn Aegon ja zur Enthauptung freigegeben. Wen willst du denn jetzt enthaupten, wenn er nicht mehr da ist? Das heißt, der Deal als solches, der funktioniert nicht mehr. Das Zweite ist natürlich, hat Alicent davon gewusst? Also ist sie diesen Deal eingegangen, weil sie wusste, dass Laris und Aegon außer Haus gehen? Oder weiß sie es nicht? Und dann kommt eine Rhaenyra und sagt, also ich bin da, um deinen Sohn zu köpfen, wo ist dein Sohn? Und Alicent steht achselzuckend da und sagt, ja, der ist weg. Kacke. Aber interessant, oder ist zumindest mal eine Idee, wert drüber nachzudenken an der Stelle. Ansonsten, ich gucke gerade mal so durch, ja, ich sag mal, Ellen Corliss, ja, okay, es ist in dem Sinne jetzt, ja, ist jetzt halt dicke Luft auf Corliss Schiffen oder zumindest auf Corliss Schiff, okay, aber er hat jetzt, wie ich finde, keine Auswirkungen auf die, na, sag schon, auf die Haupthandlung. An der Stelle. Die Frage ist natürlich, was ich mir noch aufgeschrieben habe, gerade im Kontext Daemon und Rhaenyra. Sir Alfred hat es ja tatsächlich nach Harrenhal geschafft, wo wir gedacht haben, dass er es nicht schaffen wird, weil sich Rhaenyra seiner entledigen möchte. Ist wohl nicht passiert. Er hat es nach Harrenhal geschafft und macht Daemon gegenüber klar, wie er denkt. Ne? So nach dem Thema weg mit der Königin, her mit dem König. Zwinker, Zwinker, Zaunfall. Und als dann Daemon natürlich vor ihr auf die Knie fällt und sagt, ich gehöre dir und meine Treue gehört dir, dreimal darfst du raten, wer sich als erstes verpisst? Sir Alfred. Geheimnisträger, je nachdem, Planträger, weiß ich nicht, Informationsträger. Geht er zu den Grünen? Geht er zu irgendjemand anderen? Schauen wir mal. Ansonsten... Das habe ich, Schafsdieb habe ich, Laris weg. Übrigens interessant, vielleicht noch an der Stelle, wo ich es gerade sehe, an der Szene, wo Laris zu Aegon sagt, hier, du bist nicht mehr sicher, wir beide müssen uns aus dem Staub machen, ist an der Stelle nochmal interessant, dass zumindest vordergründig durch den Charakter Aegon nochmal gesagt wird, dass sein Drachen Sunfire tot ist. Ob dem wirklich so ist, keine Ahnung. Aber wir haben zumindest mal drüber diskutiert. Du warst ja der Meinung, nee, Sunfire ist nicht tot. Ich habe gesagt, das, was man gesehen hat, zumindest auf Basis dessen, was man gesehen hat, muss man Stand jetzt davon ausgehen, er ist tot. Jetzt sagt der Reiter selber nochmal, er ist tot. Heißt natürlich noch lange nicht, er ist wirklich tot, weil ne, wir haben... Ist ja nur Hörensagen am Ende des Tages, weil Aegon ging es in der Sekunde ja auch nicht mehr so gut. und was ich interessant finde an der, es war vielleicht nur eine Randnotiz an der Stelle. Wir sind ja FSK 18, deswegen können wir da ja mal ganz, ganz gediegen drüber reden. Aegon hat sich ja drüber aufgeregt, dass sein Penis verbrannt ist.
Da würde ich mich auch drüber aufregen.
Da regt sich wahrscheinlich jeder drüber auf. Aber der interessante Fakt dabei ist ja, Aegon kann keinen männlichen Nachkommen mehr zeugen. Und der einzige männliche Nachkommen, den er hatte, Der ist ein Kopf kürzer.
Ne?
Nur mal so. Ich sag, das muss nichts bedeuten, aber ich finde, das ist so eine interessante Randnotiz. So nach dem Thema, der Mann ist ohne Pimmel, dann wird es halt auch schwierig mit Nachfolgen, mit Nachfolgerin und Nachfolgerinnen. Also grundsätzlich, da ist halt Ebbe und die einzige gebürtige Nachfolgerin, die er halt ist, ich meine, gut, Rhaenyra ist auch eine Frau, aber weiß ich nicht, wie das halt immer so ist mit Thronfolgen. Ja, in der Regel haben es die Herren der Schöpfung dann doch leichter als die Damen der Schöpfung an der Stelle, leider. Wie gesagt, ist ein interessanter Fakt, war es für mich zumindest. Ich möchte es an der Stelle nur mal erwähnt haben. Ansonsten, boah, Alter, das war jetzt wirklich im Schnelldurchgang, ne? Das war jetzt wirklich eigentlich die gesamte Folge in 10 Minuten abgehakt, weil wir eine Stunde über Daemon und Vision gequatscht haben. Ich fühle mich ein wenig gestresst.
Ach, du könntest ja auch gerne noch eine Stunde dranhängen.
Na, so ist alles nicht. Gut, alles gut, alles gut. Nein, also es ist immer so, inhaltlich war es das. Inhaltlich war es das. Ich möchte vielleicht nur eine kurze Szene nochmal ganz kurz aufgreifen. Wie gesagt, inhaltlich mag ja jeder denken an der Stelle, was er möchte. Aber mir persönlich hat sie inszenatorisch an der Stelle sehr gut gefallen. Das war nämlich ganz am Ende das Aufeinandertreffen von Alicent und Rhaenyra. Nicht in seiner Gesamtheit, sondern das Ende. Weil Rhaenyra sagt ja also euch zu, so nach dem Thema, komm, lass uns einfach flüchten, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, ich bin aus dem Sabbatical gerade wieder frisch raus, ich würde am liebsten gerne ins nächste Sabbatical reinrennen, also pass auf, ich habe da einen Plan, Aemond fliegt in die Flusslande, in der Zwischenzeit ist Helena quasi dann Interimsherrscherin, kommst vorbei, ich mache die Tore auf und du kannst einfach kampflos dich auf den Thron setzen und damit bist du da, wo du sein willst und ich verpiss mich dann einfach ins unendliche Sabbatical. Bis ans Lebensende. So, Rhaenyra ist das nicht genug, weil sie sagt, nein, du gehst hier keine Opfer ein und hast sie nicht gesehen. Stichwort, ein Sohn für einen Sohn. Ich muss leider deinen Sohn, also den amtierenden, oder zumindest, ja doch, den amtierenden König, muss ich an der Stelle einen Kopf kürzer machen.
Das leider hat sie, glaube ich, ausgelassen.
Ja, das ist richtig. Das leider hat sie weggelassen. Also ich würde gerne deinen Sohn jetzt muss ich überlegen, deinen Sohn und meinen Bruder an der Stelle, ne? Weil die haben beide den gleichen, also den Stiefbruder, weil sie haben den gleichen Vater. Wie sehr
richtig.
Das? Würde ich gerne einen Kopf kürzer machen. Und dann tritt in dieser Szene Stille ein. Da ist wirklich eine lange Pause. Da ist wirklich eine lange Pause. Und Alicent antwortet nicht. Sie antwortet übrigens überhaupt nicht mehr an der Stelle. Sie macht wirklich eine lange Pause, sie geht in sich, sie überlegt. Und dann kommt sie ja zu dem Schluss, okay, scheiße, das ist wirklich das Einzige, was ich machen kann. Ich gebe jetzt wirklich Rhaenyra meinen Sohn preis, gebe ihm der Enthauptung preis dafür, dass wir hier quasi diesen Deal mit Rhaenyra eingehen können. Und ich und im Prinzip dann der Rest der Familie, weil Aemond ist ja sowieso ein Arschloch, über den denkt sie gar nicht drüber nach. Sie will einfach nur mit Helena, also im Prinzip das, was ihr noch geblieben ist, will sie einfach nur weg und will ein ruhiges Leben haben. Und was ich inszenatorisch dann an der Stelle einfach sehr stark finde, das heißt, ein Sohn für einen Sohn, dann hast du gefühlte 10 Minuten Pause. Also für mich hat sich da an der Stelle so eine gewisse Tension aufgebaut, weil Rhaenyra immer so, ja was jetzt? Was sagst du jetzt? Was ist deine Entscheidung? Und Alicent sagt nichts, geht in sich und wird an der Stelle dann schon fast so ein bisschen. Also für mich hat sich so eine Tension aufgebaut und am Ende gipfelt das in einer nonverbalen Zustimmung. Mhm. Weil du nämlich einfach siehst, dass Alicent steigen die Tränen in die Augen und sie hat so ein Zittern in den Lippen. Und ich glaube, sie nickt Rhaenyra nur zu, weil sie wahrscheinlich in dem Moment es auch nicht übers Herz und über die Lippen bringt, zu sagen, ja, du kannst meinen Sohn töten. Aber auch von Seiten Rhaenyra, auch Rhaenyra steigen an der Stelle die Tränen in die Augen. Und das muss ich sagen, das fand ich inszenatorisch, fand ich das einen ganz starken Moment. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Weil,
ich muss mir die Szene nochmal anschauen.
Weil du natürlich, ich meine, du hast es ja schon gesagt, ja. Die Macher haben das natürlich so gemacht, so ein bisschen so, der Kreis sollte sich schließen, ja. So ein bisschen, ich meine, sie haben sich ja schon mal, also früher waren sie Best Friends, dann waren sie Feinde, dann haben sie sich zwischendrin schon mal getroffen, jetzt treffen sie sich wieder. Und sind wir mal ganz ehrlich, das wird vermutlich das letzte Treffen jemals zwischen den beiden sein. Ne? Also keine Ahnung, wenn da wirklich der Plan eintreten sollte, wir machen die Tore auf, Rhaenyra marschiert auf den eisernen Thron durch, ist halt die Frage, steht Alicent dann da noch irgendwo und sagt, hier bitte, wir haben dir ein Kissen warm gehalten? Weiß ich nicht. Meine Vermutung wäre, dass sie sich dann schon längst verpisst hat. Von daher, es hat halt auch diesen Eindruck gehabt, so nach dem Thema, okay, das ist hier ein krasser Deal, das ist eine krasse Entscheidung, die wir hier an dieser Stelle treffen. Es wird vermutlich das letzte Treffen überhaupt sein. Beide sind sich an der Stelle für mich zumindest bewusst oder gewahr. Scheiße, wir haben eine Story zusammen. Wir sind auseinandergetriftet und jetzt stehen wir hier, treffen krasse Entscheidungen, die unser beider Leben maßgeblich entscheiden werden. Und das fand ich krass. Wobei ich sagen muss, und dann geht ja im Prinzip dieser Epilog los, wo man ja sieht, wie sich alle möglichen Parteien rüsten und dann auf die vermeintliche Schlacht zulaufen. Und man sieht ja, die halten ja die ganze Zeit drauf, wie Alicent noch durch Dragonstone läuft, ne? Und da am Ende sogar, ich glaube, irgendwo am Felsen steht. Und soll ich dir was sagen? Ich bin schon so Game of Thrones verseucht, dass ich die ganze Zeit bei jeder laufenden Alicent-Einstellung in Dragonstone habe ich jemanden aus dem Dunkeln herausspringend vermutet, der ein Messer zückt und ihr die Kehle durchschneidet.
Weil?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Einfach so ein Game of Thrones Fuck off Shocking Moment. Oder keine Ahnung. Die Tension ist da, eben gerade aus dem Ding. Sie schnauft zweimal durch, geht, dann siehst du, sie geht durch die Gänge. Dann Schnitt, dann siehst du irgendjemand anderen. Meinetwegen Hohenturms, Lannisters, keine Ahnung. Schnitt, du siehst sie wieder durch die Gänge gehen. Jedes Mal, also mir ging's so, jedes Mal, wenn sie durch diesen Gang gegangen ist, dachte ich so, jetzt kommt einer. Jetzt, das ist hier immer noch, das ist immer noch im Kosmos Game of Thrones. Ihr habt schon immer so eine Scheiße gebracht. Immer dann, wenn man es nicht vermutet hat. Vielleicht auch immer dann, wenn man es nicht gebraucht hat. Keine Ahnung. Hier passiert noch was. Schnitt. Auch da nicht. Schnitt. Auch da nicht. Ich so, oh Mann, Leute, macht doch nicht so ein Zeug mit mir. Und ganz am Ende steht sie da wirklich an diesem, am Fels, guckt raus auf die See. Und ich denke mir so, jetzt. So nach dem Thema, sondern jetzt kommt einer von hinten für die wahre Königin. Irgendwie sowas habe ich erwartet. Ist nicht passiert. Ist okay für mich. Kann ich mitleben. Aber ich unterstelle den Jungs ja alles. Am Ende des Tages ist es so, eigentlich muss ich sogar sagen, ist es eigentlich ganz geil, dass es nicht passiert ist, weil ich den absolut finalen Shot, den fand ich auch genial, Rhaenyra von hinten durch die Schrift, durch das Schriftrollenregal durch, in ganz klein, ja, im Prinzip in ihrer Burg, gefangen in dem, was sie tun muss, Schnitt, und eigentlich das Einzige, was gleich bleibt, ist die Person in der Mitte, die ja ganz klein ist, aber das Drumherum ändert sich, weil es ist auf einmal Alicent, die am Sonnenaufgang oder Untergang, je nachdem, an der See in die Freiheit guckt, weil sie halt diejenige ist, die quasi ihr Heil in der Flucht und in der Freiheit sucht. Fand ich einen wunderbar metaphorischen Schnitt. So, und damit bin ich jetzt am Ende.
Also erstmal danke dazu, dass du mir deine Sicht auf diese Szene nochmal dargestellt hast, weil du hast den völlig anderen Augen gesehen, wie wir jetzt gehört haben.
Ja, ich bin so ein Typ, ich bin so ein Momente-Typ. So Momente, vielleicht bin ich da an der einen oder anderen Stelle, bin ich da garantiert deutlich drüber. Aber ich bin so ein Momente-Ding. Ich bin so ein Momente-Typ und ich liebe sowas.
Also ich zweifle auch nicht daran, dass sich durchaus einige genau diese Gedanken gemacht haben, dass genau diese Szenen so wirken sollen, wie sie wirken. Bei mir war es halt so, dass ich schon diesen Punkt erreicht habe, wo es mir egal gewesen
wäre. Ach so, du hast schon abgeschalten quasi?
Ja. Also,
gedanklich? Also, okay.
Ich könnte nicht mehr sagen, wie ich reagiert hätte, wenn da wirklich jetzt jemand von hinten kommen wäre und dir die Kehle durchgeschnitten
okay,
hätte.
Okay, okay.
Dann hätte ich wahrscheinlich so mit den Schultern gezuckt. Naja.
Okay.
Ist halt so. Eine weniger. Weil, wie gesagt, das mir zu langatmig ging oder einfach von der, wie es erzählt wurde, einfach zu und stimmig war. Einen Punkt müssen wir trotzdem noch besprechen. Also theoretisch könnte ich jetzt auf jeden Punkt, den du jetzt in den letzten 15, 20 Minuten ausgeholt hast, nochmal meinen Senf dazugeben, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen tatsächlich. Das habe ich vorher vergeigt. Ich würde gerne auf die Flotte eingehen, was mich daran stört oder sowas, aber wie gesagt, das Pulver habe ich verschossen. Einen Punkt, den haben wir vorhin geteasert, den müssen wir trotzdem noch besprechen. Und das ist der mit den, du hast es vorhin gesagt, vielleicht ist es nicht aufgefallen, du hast von 4 Staffeln geredet.
Ja.
Ich habe wahrscheinlich dieselben Quellen angezapft, aber erzähl uns doch mal, warum du von 4 Staffeln überzeugt bist.
Weil das hier so geschrieben steht.
Im Forbes-Artikel.
Im Forbes-Artikel, ja, im Forbes-Artikel. Genau. Da steht, ich übersetze das jetzt mal ins Deutsche, damit ihr nicht mein schlechtes Englisch hören müsst. Hier steht, in einer Pressekonferenz am Montag, und der Artikel ist von gestern, hat House of the Dragon Showrunner Ryan Condal announced, oh Gottes Willen, jetzt rede ich doch Englisch, bekannt gegeben, dass die Serie mit Staffel 4 zu einem Ende kommen wird. Staffel 3 wird gerade geschrieben und er enthüllte, dass es Pläne gibt, dass man Anfang 2025 in Produktion gehen will. Das heißt, da fangen dann Dreharbeiten an. Genau. Also die berufen sich hier auf eine Pressekonferenz mit dem Showrunner. Also ich sag mal, wie direkt willst du es haben?
Das passt. Ich würde tatsächlich da nur was ergänzen. Ich habe jetzt nicht den Forbes-Artikel gelesen, ich habe irgendeinen anderen Artikel gelesen, der sich auch auf die Pressekonferenz bezieht. Da hat er wohl auch gesagt, dass sie sich erst nach Beginn der Produktionsarbeit für Staffel 2 geeinigt hatten auf die finale Länge. Also es war schon ungefähr der Rahmen. Die Rahmenhandlung war schon vorgegeben, aber wann genau es zu Ende geht, das wurde wohl während der Produktion von Staffel 2 entschieden oder finalisiert, und dann haben sie deswegen auch das Tempo ändern müssen in der Geschichte. Also so stand es in dem Artikel. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst mit dem Forbes-Artikel oder wie dementieren kannst, oder vielleicht bringen wir auch den Pressetext noch irgendwo raus. Aber ich finde, die Staffel wirkt auch auf mich so.
Ja, die Sache ist halt, also hier steht's auch drin, also hier steht auch noch drin, einer der größten Probleme mit Staffel 2 scheint budgetseitig zu sein, weil HBO hat die 10 Episoden von Staffel 2 auf nur 8, die 10 von Staffel 1 auf nur 8 in Staffel 2 verkürzt. Und im Prinzip die große Schlacht, die sich jetzt alle in Staffel 2 versprochen haben, in Staffel 3 geschoben. So, und genau, der Condal sagt dann auch, wir hatten keine Diskussion mit HBO darüber. I would just anticipate the kindness of the show. We continue. Ja, okay, das kannst du vernachlässigen. Aber die Schreiberin Sarah Haas sagt im Prinzip, die Entscheidung auf 8 Folgen jetzt in Staffel 2 zu verkürzen, Zitat, wasn't really our choice. Was die Vermutung nahelegt, dass hier an der Stelle Warner Brothers den Spargürtel angesetzt hat.
Genau.
Ist halt die Frage, was das dann für Auswirkungen auf Staffel 3 und 4 haben wird. Sind das dann auch 8er? Sind das dann wieder 10er? Sind das sogar nur 6er aller Game of Thrones? Haben wir ja auch schon gesehen.
Gut möglich, aber es wirkt halt so. Also die ganze Staffel sieht so, wirkt so, als wäre es genau so gelaufen. Weil überleg mal, wenn das jetzt ein klassisches Game of Thrones 10-Staffel-Thema gewesen wäre.
10-Folgen-Thema.
10-Folgen-Thema, entschuldige. Dann hätten wir jetzt die Schlacht an der Gurgel in Folge 9. Klassisches
Stück. Oh ja, stimmt. Das wäre sehr klassisch, ja. Ja, der große Shit genau. In der 9, ja.
Genau, dann hätten wir den Aftermath danach, so ja. Die Auswirkungen, und bumm, irgendwie drehen sich die Ereignisse. Also keine Ahnung, wir sehen da was weiß ich was. Wir sehen halt, wie Aemond und Daemon sich ineinander verkeilen und untergehen. Der Run greift ein und killt Syrax, was weiß ich was. Trotzdem zieht Rhaenyra in Ding ein. Und dann kommt der Plot-Twist. Dieses Aegon ist gar nicht mehr da. Otto Hightower ist aber gefangen genommen, weil Laris die Schrippen zieht beispielsweise. Mhm. Dann kommt trotzdem diese Flotte und setzt sich, obwohl es fliegende Drachen gibt, die Holzschiffe in Brand setzen können, egal, durch und plötzlich stehen die vor King's Landing. Und dann hast du so eine Szene, wo Rhaenyra zwar auf dem Thron hockt, aber irgendwie trotzdem es von allen Seiten kocht und auseinanderfällt und so weiter. Und du denkst dir, wie geht's jetzt weiter? Und bumm, Staffel zu Ende. Das wäre so das, vielleicht einfach nur, weil ich so gewohnt bin, weil das ist mittlerweile so die gewohnten Sehweisen sind und die gewohnten Muster sind, die wir wiedererkennen. Vielleicht macht mich das so ein bisschen an der Folge so ein bisschen so stutzig, dass mir das irgendwie nicht passt.
Ja.
Weil es so wirkt, als wäre das so, Moment, die klauen uns einfach jetzt zwei Folgen. Da kommt doch jetzt noch was.
Mhm.
Ja. Gut. Gut, dass wir das noch besprochen haben.
Ja.
Gregor.
Ja.
Du hast deine Punkte noch abgearbeitet. Ich habe schon längst vergessen, auf meinen Zettel zu gucken oder habe es aufgegeben.
Mhm.
Das ist ja das Schöne. Also der Kosmos von Game of Thrones oder wie auch immer du es nennen willst, der ist so groß, der ist so vielfältig und auch so gut geschrieben. Und gerade die Buchhintergründe und die Fanbase, die da groß ist und rumfantasiert, wie wir auch, die lässt ja zu, dass wir hier wirklich ins Kleinste gehen und eigentlich jeden Aspekt stundenlang beleuchten können. Aber das ist nicht unser Ansatz. Das ist nicht die Zeitvorgabe, die wir uns geben. Daher würde ich sagen, machen wir Deckel auf House of the Dragon Staffel 2.
Warte mal ganz kurz. Vielleicht bereue ich das jetzt an der Stelle auch, ne?
Ja, bitte?
Was ist mit deinem Prediction Game? Also nur der Vollständigkeit halber, bevor es die Leute da draußen tun.
Vielleicht tragen wir das auf einer anderen Basis aus, würde ich jetzt vorschlagen, weil okay. Es ist ja auch noch was, es ist ja ein Wetteinsatz noch verbunden damit. Mit Blick auf die Uhr, wir sprengen den Rahmen schon.
Gut.
Tragen wir es doch auf, wir unterhalten es auf andere Ebene nochmal drüber.
Okay.
Wie wir das weitermachen.
Finde ich gut, wir vergessen es einfach. Du bist sehr gut.
Nein.
Guter Mann. Mhm. Ja, ist okay, ich habe das verstanden. Danke dir, Goran.
Mhm. Leute, ihr habt gehört, der Gregor will eure Meinung dazu haben. Sollen wir es unten den Tischler fallen lassen oder wollt ihr die Ergebnisse wissen? Lasst es uns wissen. Ich an der Stelle trotzdem muss ein bisschen auf die Uhr drücken. Machen wir einen Deckel drauf heute. Ich werte dein Schweigen als Zustimmung und entsprechend, Leute, vielen Dank für die Zeit, die ihr investiert habt. Ich hoffe, sie war gut investiert aus eurer Sicht. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten worden in den letzten anderthalb Stunden. Noch in den letzten Episoden, die wir House of the Dragon gewidmet haben. Vielleicht teilt ihr meine Meinung, vielleicht teilt ihr die von Gregor. Ich war ein bisschen skeptisch, was das Ergebnis angeht. Aber egal. Ja, vielen Dank. Ich würde euch an der Stelle ja immer eine schöne Woche und bis nächste Woche wünschen. Aber so genau ist das nicht. So kann ich das nicht machen. Aber warum das so ist und wie wir jetzt aus der Folge gehen, naja, das wird euch der Gregor sagen. Denn der gute Mann hat immer die guten letzten Worte und die überlasse ich dir jetzt auch. Bitteschön.
Alles klar. Ich glaube, Goran, wenn es um dieses Staffelfinale geht, sind wir beide wahrscheinlich dann doch näher, als wir beide voneinander denken. An dieser Stelle, Goran hat es schon gesagt, das war's. Deckel drauf, nicht nur für die dieswöchige Episode unsererseits, sondern auch Deckel drauf auf die zweite Staffel von House of the Dragons. Heißt jetzt für alle Leute, stark sein da draußen, es wird vermutlich wieder an die 2 Jahre dauern, Minimum, wenn ich überlege, dass die Post-Production für den Drachenkampf in Folge 4 ein Jahr gedauert hat. Da will ich nicht wissen, wie lange die Post-Production dauert, wenn da 10 Drachen aufeinandertreffen. Ist egal, ich will es gar nicht aussprechen, ich freue mich jetzt einfach mal auf 2026. Aber Leute, Goran hat es schon gesagt, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich auch die nächste. Denn wir machen weiter. Wir machen erstmal eine klitzekleine Pause, aber wir hören uns schon Ende August wieder, wenn wir dann nämlich in unseren neuen Deep Dive einsteigen. Ja, vor Fantasy ist nach Fantasy. Diesmal oder dieses Jahr gibt es keinen Clash, denn wir machen Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Staffel 2. Sehen wir mal, ob Staffel 2 genauso scheiße wird wie Staffel 1. In diesem Sinne entlasse ich euch. Startet mit uns Ende August in den neuen Deep Dive. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Tschüssikowski.